in verse 1, die beziehen sich beide Hinweise auf die Prüfungen. Hinweis 1. Für Anfang Februar ist aus Gründen, die mir nicht bekannt sind, im Prüfungsheft ein Prüfungstermin 6.2. eingetragen. An sich wäre der ohne dies kollabiert, weil ich vorhatte zu diesem Zeitpunkt auf Weltforschung im Nahen Osten zu sein. Die verzögert sich jetzt ein bisschen, sodass in begründeten Ausnahmen dieser Termin 6.2. Als Prüfungstermin, aber nur in sehr begründeten Ausnahmefällen, wie ich gerade vorhin mit einer Kollegin diskutiert, die hochschwanger ist und für die der Prüfungstermin Anfang März aus offensichtlichen Gründen nicht in Frage kommt. Also in solchen begründeten Fällen ist der 6.2. ein legitimer Prüfungstermin, anderen nicht, weil es nicht Vorlesungszeit ist. Zweiter Punkt bezieht sich nicht auf diese Vorlesung, sondern auf die Vorlesung, die ich vor drei, in Zahlen drei Semestern gehalten habe, nämlich die Vorlesung Einführung in die gegenwärtige Sozialkulturanthropologie. Da ersuche ich Sie, das Uni-SDG zu lesen. Im Uni-SDG steht nämlich, dass der Lehrveranstaltungsleiter verpflichtet ist, eine Vorlesung zwei Semester, nachdem sie gelesen wurde, zu prüfen. Wir schreiben das dritte Semester, nachdem sie gelesen wurde, und daher will ich sie nicht nur nicht prüfen, sondern ich kann sie auch nicht prüfen, ohne systematische Dokumentenfälschung zu betreiben, weil die alten Prüfungen mittlerweile von der Uni nicht mehr angenommen werden. Ich habe mich für eine Gruppe, die bei mir vorgesprochen hat, im Dezember dazu bereit erklärt, mündliche Prüfungen zu dieser längst überfälligen Vorlesung nochmal abzuhalten. Da haben sich ganze fünf gemeldet. Im Sprechstundenheft haben sich quer durch das ganze Sommersemester Kolleginnen unter Ihnen gemeldet, die diese Prüfung produzieren wollen. Einführung in die gegenwärtige Sozial- und Kulturanthropologie, die nach dem neuen Studienplan anders heißt, nämlich Einführung in Kolonialismus, Rassismus und Ethnizitätstheorie. Ich habe alle Kolleginnen, die sich für das Sommersemester zur Kolloquierung dieser Prüfung angemeldet haben, im Prüfungsheft leider streichen müssen. Das geht nicht. Ich lese diese Vorlesung im nächsten Semester, ich darf sie nicht prüfen, während ich sie lese. Es tut mir sehr leid, Sie haben offenbar übersehen, dass es Fristen gibt bei den Prüfungen. Sie müssen die Vorlesung innerhalb von zwei Semestern kolloquieren, nachdem sie gehalten wurde. Ja, bitte das zur Kenntnis zu nehmen. Diese Vorlesung kann man also erst nach dem Ende des kommenden Sommersemesters kolloquiert werden. Damit möchte ich aus gegebenem Anlass übergehen in die Geschichte unseres Faches und, wie gesagt, zum Abschluss unserer historischen Betrachtung der europäischen Entwicklung mit jenem Strang enden, der insgesamt quer durch das 20. Jahrhundert wohl der wichtigste ist, nämlich der britische. Wenn wir aus der heutigen Perspektive die Geschichte der Anthropologie in Europa betrachten, so ist es gegenwärtig so, dass die deutschsprachige Anthropologie in einer peripheren und Randlage sich befunden hat, erst allmählich aus ihrem Zustand der Abgekapseltheit erwacht und sich nach außen hin öffnet. Dass die frankophone Anthropologie, die in den 60er und 70er, frühen 80er Jahren wahrscheinlich weltweit die führende war, in einen Zustand der zunehmenden Abgekapseltheit zurückverfallen ist, der sehr, sehr stark auch damit zusammenhängt, dass die Sprache, das Englische, einfach das dominante Medium weltweit auch im akademischen Leben geworden ist und das für viele frankophone Kolleginnen und Kollegen, nicht nur in Frankreich selbst, sondern auch in der Schweiz, in Belgien oder in großen Teilen Afrikas und Ozeaniens eine große sprachliche Schwierigkeit darstellt. Und dass die anglophone und dabei vor allem die britische Anthropologie in vielen wesentlichen Bereichen sich umfassend dem gegenüber reformiert und erneuert hat und in mancherlei Hinsicht mit den ihr sehr nahestehenden skandinavischen Ethnologien, vor allem Schweden, Dänemark und Norwegen sind hier zu nennen, heute zu einem neuen Höhenflug der europäischen Anthropologie beiträgt oder der Anthropologie in Europa. Von daher ist aus einer gegenwartsbezogenen Perspektive die britische Anthropologie tatsächlich ein äußerst vitaler und wesentlicher Strang. Auch und gerade auch für uns in Wien, deswegen wurde ich bei der Diskussion der britischen Tradition nicht müde, auf die historischen Wechselbeziehungen zwischen Gelehrten aus dem altösterreichischen Raum einerseits und der britischen Entwicklung andererseits hinzuweisen. Diese Wechselwirkungen, Sie erinnern sich, reichen von Malinowski selbst, der schließlich Staatsbürger kam, über Siegfried Nadel, Christoph von Führer-Heimendorf und andere bis herauf zu Ernest Gellner, den wir in der letzten Stunde diskutiert haben. Ich erinnere das auch deswegen, weil wir heute in einem sich erneuernden und sich erweiternden und vertiefenden Europa von Wien aus in vielerlei Hinsicht natürlich bemüht sind darum, ein Spitzeninstitut in der europäischen Forschung und Lehre der Anthropologie zu sein. Und dabei, das will ich gar nicht leugnen, die auch persönlichen und institutionellen Beziehungen zu den britischen Kollegen für uns eine ganz zentrale, ja geradezu strategische Bedeutung haben. Für viele am Institut und in besonderer Weise auch für mich sind etwa die Beziehungen zu den Kollegen in Cambridge, in Oxford und an der London School of Economics, aber darüber hinaus auch an der SOA, also der School of Oriental and African Studies, ganz entscheidend in der Vergangenheit, aber auch in der Gegenwart dafür, dass dieses Institut heute in Europa sicherlich eines der 10, 15 besten ist. Und zwar nicht nur von der Forschung und dem Forschungsoutput her, zu dem ja im Übrigen auch Ihre künftigen Diplomarbeiten und Dissertationen zählen. Es sind ja nicht nur ein paar große Köpfe da, die forschen, sondern Sie mit Ihren Arbeiten ebenso, sondern eben auch in der Lehre. Daher ersuche ich auch bei der Prüfungsvorbereitung von Ihrer Seite eine besonders sorgfältige und genaue, wenn schon nicht liebevolle, was ich Ihnen gerne nahelegen würde, aber wenigstens genaue Beachtung der britischen Tradition. Hier wenden wir uns, wie gesagt, abschließend in Bezug auf die Geschichte heute zwei Strängen zu, die in Großbritannien bis in die Gegenwart ihre Fortwirkung haben. Diese zwei Stränge sind einerseits die britische Variante von Strukturalismus, vor allem verkörpert durch den Namen und das Werk von Sir Edmund Leach, und andererseits sind dies die sogenannte Manchester School of Anthropology oder auch die interaktionistische Richtung der Anthropologie, verkörpert durch den führenden Kopf dieser Gruppe und Schule, Max Gluckman. Diese zwei Richtungen sind zusammen mit der dritten, die wir das letzte Mal diskutiert haben, die maßgeblichen Traditionen, die in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg wesentlich werden bis hinein in die Gegenwart. Gellner und Gudi hatten wir als Vertreter dieser dritten, eher orthodoxeren oder konservativeren Fortsetzer der alten britischen Mainstream-Tradition charakterisiert und diskutiert. Leach und einige andere, wie vor allem Rodney Needham, also to need heißt etwas brauchen und ham heißt schinken. Rodney Needham und Leach sind die beiden führenden Vertreter der Variante von britischer Sozialanthropologie und Funktionalismus, die sich zunehmend mit dem aufkommenden französischen Strukturalismus auseinandersetzt und dabei Eigenes und Neues entwickelt. Während die Manchester School und Gluckman und andere aus zwei Komponenten besteht, einem eher materialistisch und marxistisch orientierten Verschnitt mit Social Anthropology und Funktionalismus und einem anderen, der zwar dem Materialismus gegenüber nicht feindselig gegenüber ist, aber doch stärker die symbolische Komponente betont, also eine Art von Symbolic Turn in the British Tradition. Und diese zweite Komponente von einer eher symbolischen Orientierung wird durch Victor Turner und durch Mary Douglas am besten vertreten. Dass diese drei Stränge, Gellner Gudi als eher konservativere, orthodoxe Fortsetzer des alten Mainstream, Leach und Needham als Vertreter der strukturalistischen Auseinandersetzung und Gluckman einerseits, Turner und Douglas andererseits als Vertreter der interaktionistischen Richtung, ist der Kern dessen, was in die Gegenwart herein relevant ist an der britischen Tradition. Von Sörlein und Leach will ich Ihnen hier kurz einige wichtige Aspekte seines Buches vorstellen. Er ist der große Vertreter des Lehrstuhls in Cambridge, eine Zeit lang noch mit dem alternden Meyer Fortes und dann eine Zeit lang mit dessen Nachfolger Jack Gudi. Repräsentiert Leach von Cambridge aus immer die weltoffenere, die dynamischere und auch wenn man will, die etwas, wie seine Kritiker oft sagen, eklektizistischere Variante der britischen Sozialanthropologie. Eklektizismus hat ja in Europa eher den Beigeschmack des wahllos Herausgreifens, ohne eigene Prinzipien dabei zu verfolgen. Im amerikanischen Sprachgebrauch ist Eklektizismus viel eher etwas Positives und meint pragmatisch Gutes auch von anderswoher entlehnen, wenn man es brauchen kann. Ich persönlich habe Sir Edmund Leach immer sehr geschätzt und finde, dass er, wenn er eklektizistisch war, dann eher in diesem positiven amerikanischen Sinn. Er war von seiner Ausbildung her Naturwissenschaftler und Ingenieur, Techniker eigentlich, war als solcher auch im britischen Kriegseinsatz im sogenannten Hinterindien gegen die Japaner im Zweiten Weltkrieg tätig, hat sich von daher eine sehr gute Kenntnis vor Ort über Myanmar, wie es heute heißt, erworben und beschloss aus dieser Erfahrung heraus Anthropology zu lernen und zu praktizieren. Das resultierte in seinem bedeutenden und bahnbrechenden Werk von 1954, Political Systems of Highland Burma. Dieses Buch ist deswegen wichtig, nicht nur, weil es die erste gute ethnografische Monographie dieser Region darstellt, was auch, sondern vor allem in theoretischer Hinsicht. Wir hatten ja zuletzt diskutiert, dass viele der zweiten und dritten Generation der britischen Sozialanthropologie, Malinowski und anderen folgend, sich sehr stark auf einzelne Lokalgesellschaften konzentriert hatten. Und diese statisch und auch oft abgeschottet nach außen hin darstellten, während doch längst der Kolonialismus existierte und diese Lokalgesellschaften längst vernetzt hatte. Und wir haben am Beispiel von Keller und Gudi gezeigt, wie diese Tradition von britischer Sozialanthropologie über die Frage der Schrift und über die Frage der Glaubenssysteme versucht herauszuarbeiten, dass Lokalgesellschaften immer schon und lange vor der Industriegesellschaft mit weiteren überlokalen und regionalen Einflüssen interagierten. Einen ähnlichen Grundgedanken verfolgt Leach bei diesem Buch, das letztlich einen großen Reformentwurf für die britische Sozialanthropologie darstellt, indem er zu zeigen versucht, dass Lokalsysteme erstens, auch wenn sie in ganz, ganz entlegenen Regionen, in der Peripherie etwa von Burma existieren, erstens niemals abgeschottet von der Umwelt sind und zweitens auch nicht irgendeine Art von Statik aufweisen. In Political Systems of Highland Burma studiert Leach anhand peripherer, tribaler und stratifizierter Gesellschaften diese Frage der Dynamik und er ordnet seine Ergebnisse rund um diese beiden Schlüsselbegriffe Gumsa und Gumlao an, die Ihnen hoffentlich auf Ihrem weiteren ethnologischen Lebensweg niemals wieder in Vergessenheit geraten werden. Gumsa und Gumlao bezeichnen zwei indigene Begriffe in den von Leach untersuchten Kachin-Gesellschaften von Burma. Karl Anton Cäsar Heinrich Ida Nordpol, Kachin, auch heute noch eine wichtige Bevölkerungsgruppe und eine diskriminierte ethnisch-religiöse Minderheit in Myanmar, das ja eine Diktatur darstellt in jeder Hinsicht heute. Das Prinzip von Gumsa und Gumlao bei Kachin nach Leach zeigt, dass eine örtliche Gesellschaft sich manchmal zurückziehen kann auf ihre quasi elementarsten Bestandteile und diese elementarsten Bestandteile, hier mit Gumsa angesprochen, bezeichnen dann eher egalitäre kleine Lokalgruppen. Und zu anderen Zeiten und unter anderen Umständen treten dieselben Menschen und dieselben Gruppen aus verschiedenen Gründen, Handel, Krieg, Katastrophenhilfe und vieles mehr, in intensive Beziehungen mit ihren unmittelbaren Nachbargesellschaften, und zwar so, dass sie sich in ein größeres Ganzes einordnen. Und dieses größere Ganze ist dann das Gumlao-Prinzip, innerhalb dessen diese Lokalgesellschaften dann in einer viel hierarchisierteren Gesamtsituation sich befinden. Sodass im Endergebnis wir hier eine soziale Rhythmik, eine Dynamik haben, die, wenn Sie so wollen, pendelt zwischen eher egalitären und eher hierarchischen Beziehungen und die als solche dann erst die lokale Situation verständlich macht. Was Leach hier zeigt, ist, dass man also die einzelne kleine Lokalgruppe nicht für sich studieren kann, sondern sie im großen regionalen Zusammenhang sehen muss, um überhaupt zu verstehen, wie die kleine Lokalgruppe funktioniert, wenn Sie so wollen. Und dass zu dieser Funktionsweise der Lokalgruppe eben auch ein zeitlicher und nicht nur ein räumlicher Faktor gehört. Dieser zeitliche Faktor, wohlgemerkt, und das ist schon der Anknüpfungspunkt für seine Auseinandersetzung mit dem Strukturalismus, dieser zeitliche Faktor, der etwa die Gesellschaft der Kachin mit dieser Pendelbewegung zwischen Gumsa und Gumlao prägt, ist aber kein historischer Faktor, in dem Sinn, dass Zeit etwa eine reine, regelmäßige Chronologie von Zeitpunkt 1 zum Zeitpunkt 2 zum Zeitpunkt 3 wäre, so wie wir normalerweise Zeit denken. Sondern Glitsch argumentiert sehr klar und deutlich, dass Zeitlichkeit hier eben nicht wie ein Pfeil irreversibel von A nach B geht, sondern dass wir es hier eher mit einer pendelartigen oder zyklischen Art von Zeitbewegung zu tun haben, die man mit einem rein ethnohistorischen Ansatz alleine, der sich eben auf Zeitlichkeit als chronologischen Pfeil letztlich abstützt, nicht verstehen würde. Soweit diese, wie ich meine, klassische, wichtige, ganz wesentliche Studie von Edmund Glitch, die für uns alle, egal wo wir Feldforschen, ob im Waldviertel, in Simmering, in Jemen oder bei den Hadschua, von daher prägenden Einfluss hat und, wie ich hoffe, nicht nur für meine, sondern auch für ihre Generation. Einiges davon an allgemeinen, über das Kachi-Beispiel hinausgehenden Überlegungen formulierte dann Leach in seiner Aufsatzsammlung von 1962 Rethinking Anthropology, die, wie sagt man das bei guten Sachbüchern, ein Eye-Opener, und bei Krimis wird das häufiger gesagt, Page-Turner ist, wo sie also, wenn sie sich für diese Art von Forschung interessieren, wirklich nicht aufhören können, weiterzulesen. Rethinking Anthropology enthält unter anderem aus dieser Erfahrung der Kachin heraus ein Credo bei Glitch, das für uns die ihn ein bisschen wie so einen gescheiten, vitalen und inspirierenden Großvater immer betrachtet haben, das für uns alle also sehr maßgeblich wurde. Dieses Credo besagt, dass sich eine Anthropologie, die nur Einzelgesellschaften studiert und nur sagt, bei den so und so verhält es sich so und so, böse gesagt, dass eine derartige Anthropologie von der Krankheit Amongitis befallen ist, among the so und so, verhält es sich so und so, und dass dieser Amongitis, damit wir das humanistische und humanitäre Grundanliegen der Anthropologie ernsthaft verfolgen können, dass dieser Amongitis der interkulturelle Vergleich entgegenzuhalten ist. Einzelbeispiele sind wichtig, sie bringen die einzelnen Menschen nahe, aber wenn man es dabei bewenden lässt, dann verfällt man eben in Erongitis oder, wie Nietzsche an anderer Stelle in seinem typisch kauzigen britischen Stil sagt, an Anthropology which only studies this or that group, does nothing but butterfly collecting. Und das eher von der unangenehmeren Art, weil Sie wissen ja, dass man die Schmetterlinge, die da so gesammelt werden, aufschließt, um eben nicht sinnlos Schmetterlinge zu sammeln, geht es eben darum, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen verschiedenen Gruppen von Gesellschaften und Kulturen herauszuarbeiten. Da setzte bereits seine intensive Auseinandersetzung mit dem französischen Strukturalismus ein, die dann zu einer meisterlichen, zu einem meisterlichen Höhepunkt geführt wurde in Culture and Communication oder auf Deutsch Kultur und Kommunikation in den 70er Jahren mit dem Untertitel The Logic by which Symbols are Connected, zur Logik symbolischer Zusammenhänge im Untertitel der Suhrkamp-Ausgabe von 1978, Kultur und Kommunikation. Dazwischen erschien die bekannte Monographie von Edmund Leach über Claude Lévi-Strauss, die auch auf Deutsch erhältlich ist und bei vielen noch in mehr oder minder emotionaler Erinnerung als Pflichtliteratur zum Strukturalismus verhaftet ist. Die Auseinandersetzung mit dem Strukturalismus ist ganz sicher die große Leistung von Edmund Leach, insofern er sehr vieles von dem, was Claude Lévi-Strauss vielleicht allzu abstrakt, vielleicht allzu sehr für ein französisches Intellektuellenpublikum formulierte, in der pragmatischen britischen Art auf dem Erdboden herunterholte und schaute, was bringt mir das, wenn ich versuche, es anzuwenden. Und diese Umgangsform, die ihn dann immerhin in so logisch-symbolische Zusammenhänge zu wahren Meisterleistungen der Ethnographie europäischer Gesellschaften veranlasste, das ist sein bleibender Beitrag zum Strukturalismus. Unter diesen Meisterleistungen darf ich Sie nur, um Ihnen vielleicht Geschmack drauf zu machen, einmal in Kultur und Kommunikation intensiv nachzublättern, Folgendes anführen, etwa Leachs Antwort auf die Frage, warum trägt die Braut weiß? Seit dem 17. Jahrhundert in fast allen west- und nordwesteuropäischen Ländern. Die Antwort lautet nicht nur, aber vor allem, weil die Witwe schwarz trägt. Warum sind Ratten, Falken und Hunde in den meisten westlichen europäischen Gesellschaften nicht essbar, obwohl sie das nicht bei Gesetz sind, aber de facto? Antwort, weil sie entweder zu nahe bei Menschen sind, als seinen Körper und seine Körperlichkeit verlängerndes, oder weil sie das wilde Gegenstück des Menschen als Räuber sind, sind sie beide tabuisiert, während alles dazwischen als essbar gilt. Diese Art von Klassifikation in den meisten westlichen europäischen Gesellschaften ist aber keine universelle Art. Anderswo werden Ratten und Hunde gerne gegessen. Und so weiter und so fort. Hier also tatsächlich originell, manchmal spitzfindig, manchmal kauzig, aber immer auf eine sehr kreative Weise eine Reformierung der britischen Sozialanthropologie von Sir Edmund Leach, den ich persönlich für einen der ganz großen in unserem Fach des 20. Jahrhunderts halte, eine Reformbewegung der britischen Sozialanthropologie, die durch Öffnung nach außen eben gegenüber dem frankophonen Raum immerhin entstand und bewirkt wurde. Robin Needham ist demgegenüber irgendwie eher der kläglichere. Deswegen habe ich ihn auch gar nicht erst auf die Liste hier genommen. Nicht, weil er nicht auch Interessantes geschrieben hat, einiges Interessantes zum Beispiel zum Phänomen der Kopfjagd in Ost- und Südostasien verfasst, das bis heute durchaus diskussionswürdig ist. Die Tragik besteht bei ihm darin, dass er zunächst ein Strukturalist wurde, der päpstlicher als der Papst sein wollte, der in der großbritannischen Diskussion Lévi-Strauss auf Teufel komm raus verteidigte, bis zu einem Zeitpunkt, wo Lévi-Strauss ihn mit einem Brief wissen ließ, dass er diese extremen strukturalistischen Ansichten, die Needham da vertrete, selber nie so gemeint habe. Und er soll doch bitte das Ganze lassen und seinen eigenen Kopf gebrauchen und nicht für ihn, für Claude Lévi-Strauss denken. Das war schon eine bittere Pille für Needham, die er, glaube ich, dann im weiteren Lauf seiner Karriere nie ganz verbunden hat. Er hat auch von daher eine sozial und intellektuell viel marginalere Stellung eingenommen als Leach, der sich nicht dafür gescheut hat, den großen Lévi-Strauss auch mit with all due respect zu kritisieren. Haben Sie zu dieser strukturalen Version britischer Sozialanthropologie Fragen, die Sie einwerfen wollen.
Bitte.
Ich wollte anmerken, dass ich glaube, dass Sie das gewechselt haben, wenn ich vorher den Maler habe, dass ich nicht umlau.
Okay, das kann sein, danke.
Ja, kann sein, ich habe das jetzt tatsächlich nicht genau im Kopf, dass Kumsa, das hierarchische Kumlau, das egalitärer ist, wenn ich das verwechselt habe, dann bitte ich um Entschuldigung. Ja?
Ich wollte fragen, ist das gemeint in diesem Rahmen?
Die europäische Geschichtsauffassung, die arbeitet ganz einfach mit Chronologie. Die geht im Prinzip von also Anno Domini aus und wenn wir das Jahr 2001 oder 3 oder was immer schreiben, dann geht ein exakt historisches Verständnis von Zeitlichkeit ganz einfach davon aus, dass diese Zeit in regelmäßigen Abschnitten vom Jahr 0 bis zum Jahr 2001 und 2003 mal grundsätzlich strukturiert ist. Wenn man als Ethnologe mit so einem Zeitbegriff arbeitet, und das ist schon auch meine sanfte Kritik an der Ethnohistorie, dann unterstellt man anderen Kulturen von vornherein unser Zeitverständnis. Erster Punkt. Zweiter Punkt, das wird dann besonders wichtig, wenn, wie am Beispiel der Katschin versucht wurde zu veranschaulichen, wenn sich diese anderen Kulturen grundsätzlich nicht irgendeinen Pfeil, der irgendwo hinführt, als ihre Zeitlichkeit denken, sondern wenn sie sich ihre zeitliche Bewegung als Kollektiv anders denken. Wobei auch als Individuum religiöse Menschen ja nicht von der Geburt bis zum Tod ein Pfeil denken, wie es säkuläre Menschen eher tun, sondern auch da ein etwas zyklischeres oder spiralförmigeres, etwa in Form von Wiedergeburt oder ein Leben nach dem Tod in anderer Form denken. Aber das ist mal etwas, was für die Person wichtig ist, für die soziale Gemeinschaft wichtig ist, hier eben dieses Pendeln zwischen zwei, wenn Sie so wollen, Aggregatzuständen. Wenn man sich in die eine eher kleinräumigere, eher egalitäre Verfassung zurückzieht, dann ist das nie für lange. Dann hat das ein Ende und wird aufgehoben durch die Notwendigkeit, früher oder später in einen anderen Zustand überzugehen und umgekehrt, sodass das soziale Leben, die soziale Rhythmik eben von dieser, wenn Sie so wollen, Pendelbewegung oder zyklischen Bewegung, wenn man das als oval etwa mit den beiden Antipoden hier sehen will, aufgefasst wird. Und dann wird eben nicht diese Chronologie gedacht, die eher einer dynastischen Abfolge entspricht, woher sie ursprünglich kommt. Ja. Im Prinzip ja, nur es gibt einfach neuere Studien über die Katschin von Ethnologen, die eben im Kontext der großen Unterdrückung, die in Myanmar herrscht und im Kontext auch der internationalen Drogensituation rund um das goldene Dreieck, das in dieser Region angesiedelt ist, zeigen, wie stark deformiert, vor allem durch äußeren Druck, die örtliche Gesellschaften leben. Aber ja, im Prinzip hat es Ihnen gerade das auch ermöglicht, weiter zu bestehen. Das führt zu weit. Okay.
Sich das vorzustellen, wie lange dauert dieser, also wie lange dauert die Verfügung?
Also der Ritsch kannte sie ja über längere Zeit, seine Ethnographie vor Ort hat aber nur ein Jahr gedauert, aber er kannte sie ja schon aus seinen Kriegseinsätzen in Hinterindien. Und dabei kommt er zu Schätzungen. Nachfolgende Schüler und Schülerinnen haben die Schätzungen ein bisschen bezweifelt, allerdings haben sich später, wie gerade erwähnt, auch die Bedingungen geändert. Scheint so zu sein, dass in den 70er Jahren rund um die zunehmende Diskriminierung der Minderheiten in Burma diese Rhythmik stärker wird, also intensiver wird, weil die Anlässe immer häufiger werden, zu denen entweder das eine oder entweder das andere notwendig wird. Bei Ritsch sind die Zyklen noch relativ lang und können mal 3 Jahre das eine und 5 Jahre das andere aussehen. Gut, damit zum nächsten und letzten. Die Manchester School. Wir haben bisher uns hauptsächlich im großen, nicht gerade goldenen, aber im großen Dreieck zwischen London, Cambridge und Oxford bewegt, wenn wir die britische Sozialanthropologie betrachtet haben. Das stimmt auch bis etwa in die 50er Jahre durchaus. Seither gibt es aber viele neue kleine Zentren. Das Wichtigste dieser vielen neuen kleinen Zentren ist etwa schon seit 1946 Manchester. Max Lachmann, Victor Turner, und eine ganze Reihe von anderen Forschern, auf die ich aus Zeitgründen hier nicht eingehen kann, obwohl sie in der Pflichtliteratur ausführlich genannt und diskutiert werden, hatten seit den 30er Jahren bereits intensive Feldforschung betrieben. Teilweise noch unter dem Einfluss von Marionski und Radcliffe Brown, die sich ja beide immer auch mit dem südlichen Afrika befassen. Und ihre ersten Untersuchungen führten sie in die Region des heutigen Sambia, das damals Northern Rhodesia hieß. Max Lachmann selber, Südafrikaner, war besonders an dieser Region gelegen. Das britische Colonial Empire verschaffte ihnen die entsprechenden Stipendien. Großbritannien hatte enorme wirtschaftliche Interessen im Bereich des sogenannten Copper Belt, das mag ich nicht. Und dabei war es für diese jungen Anthropologen klar, dass man in einer so dynamischen und wirtschaftlich so relevanten Region wie einem der zentralen wirtschaftlichen Interessensgebiete Großbritanniens in Afrika nicht nur irgendwelche vorindustrialisierten, archaischen oder sonst wie peripheren Sozialformen studiert, sondern sich voll auf das Thema des sozialen Wandels stürzt. Aus dieser Thematik des sozialen Wandels heraus entwickelt sich gerade bei Max Lachmann und einigen seiner nächsten Mitarbeitern dann auch die intensive Kritik am britischen Kolonialismus selber und von daher seine allmählich seit den 30er Jahren anwachsende Sympathie für marxistische und revolutionäre Theorien. Innerhalb der britischen Sozialanthropologie darf ich Sie allerdings daran erinnern, dass das nichts Besonderes war, wie wir schon am Beispiel der Biografie von Radcliffe Brown und seiner anarchistischen Jugend erfahren haben. Was Max Lachmann und seine Mitarbeiter aber primär im nicht ideologischen, sondern sachlich-ethnografischen Bereich beschäftigt, das ist vor diesem Hintergrund die Frage der Proletarisierung, die Frage der Arbeitsmigration, die Frage, wie aus Tribal Peasants aus tribalen Bauerngruppen allmählich Migranten und Proletarier Wanderarbeiter werden, wie die ländliche Peripherie von heutigen Sambia strukturell umgewandelt wird in ein Reservoir von Arbeitskräften, die in die großen Industriezonen Sambias strömen. Hier zu zeigen einige Mitarbeiter von Max Kluckman, entsteht dann aber nicht etwas, das vielleicht so ähnlich wäre wie die Arbeiterschaft von Manchester oder sonst wo, sondern was in diesen Migrations- und Wanderungsbewegungen entsteht, ist etwas Neues. Es entstehen mischkulturelle Phänomene, Hybride oder, wie es mir besser gefällt, im heutigen Jargon ausgedrückt, kreolisierte Phänomene. Die einzelnen Stammesangehörigkeiten werden in den Shantytowns und in den proletarischen Vororten von Osaka umgeformt zu großen ethnischen Gruppen. Da zählt dann weniger, ob man zum Stamm X oder zum Stamm Y gehört, als ob man zur Sprachgruppe 1 oder zur Religionsgruppe 2 gehört. Kurzum, und das ist ganz entscheidend, mindestens so wichtig wie Bumsa und Bumlau, die ich hier verwechselt habe, aus der Priorität von einzelnen Stämmen wandelt sich etwas um in eine Priorität von ethnischen und interethnischen Beziehungen. Und in diesen Städten und Shantytowns entstehen daher auch neue Rituale, neue Gesänge, Arbeitsgesänge, Freiheitsgesänge in den Sprachen der einzelnen ethnischen Gruppen, teils in stärkerer Auseinandersetzung mit den Sprachen und dem Liedgut der Nachbargruppen und ihren Tanztraditionen. Damit legt die Manchester School in ihrer frühen ethnografischen Phase in den 30er Jahren den Grundstock zur anthropologischen Ethnizitätsforschung, in der eben ethnische Mehrheiten und Minderheiten dort, wo es sie gibt, ein zentrales Thema der Forschung sind und der Begriff des Stammes, der ja oft so etwas wie zeitlose Primitivität, Rückständigkeit und Ähnliches suggeriert, in den Hintergrund rückt. Obwohl ich selber meine, dass er auch endideologisch eine sinnvolle Bedeutung haben kann, der Begriff Stamm, ist es zweifellos richtig, dass er sehr oft eine kolonialpolitische und ideologische Bedeutung hatte. Das zeigten die Vertreter der Manchester School eben auf. Das heißt, der Kolonialismus wurde einbezogen. Die lokale Abgeschiedenheit der einzelnen Gruppen, über die Anthropologen arbeiten, war damit weg. Der Wandel wurde einbezogen, das heißt die Statik, die man den einzelnen Gruppen oft unterstellte, war damit ebenfalls weg. Das hauptsächliche Thema der Untersuchung war nicht nur die kleine Gruppe, sondern der große überregionale Zusammenhang, eben in Form von ethnischen und interethnischen Beziehungen. Und ebenso die Aussage, dass Funktion immer ein organisches Ineinandergreifen impliziert, wie wir es noch von der Blattmetapher des Radcliffe Brown erkennen, wo ja das Funktionale immer heißt, dass ein Phänomen dadurch erklärt wird, dass es eben einen Zweck ausfüllt und erfüllt für andere. Das ist nicht schlecht, aber es ist keine ausreichende Theorie und kein ausreichendes Herangehen, weil es letztlich immer harmonisches Ineinandergreifen suggeriert. Und es kann ja nicht nur, es ist de facto sehr oft so, dass diese Harmonie der sozialen Verhältnisse nicht gegeben ist. Gerade am Beispiel des Kolonialismus wurde das der Manchester-Gruppe besonders deutlich in der Realität vor Augen geführt. Und Max Kluckman war daher einer der Ersten, der nicht das harmonische Funktionieren, sondern das konfliktreiche Interagieren zwischen gegensätzlichen sozialen Kräften, siehe etwa Kolonialismus, seine Repräsentanten und seine örtlichen Büttel, einerseits Arbeiter, aufständische Bauern, andererseits thematisierte. Von daher auch seine beiden wichtigen Bücher, Custom and Conflict in Africa 1955 und Oder, SIG, also Funktion, and Rebellion, Nicht-Funktion, in Shadow Africa 1963.